Literaturhaus Bremen, der Podcast.
Es ist ein ziemlich heißer Sommertag und ich stehe hier vor dem Fenster der Schwarzen Kinderbibliothek Bremen und darf mir gleich einmal die Bücher anschauen und mit Maimuna Salah reden, die hier die Leiterin ist. Hallo!
Hi!
Ach, du hast die Tür auch direkt offen gelassen.
Genau, so ein bisschen. Muss reinkommen.
Hi, wie geht's?
Hallo,
hi!
Gut.
Ach, wie schön. Ach, so gemütlich hier mit den Sitzkissen und den Sofas und
ja.
So. Und dann mit den großen Regalen rumrum mit den Büchern.
Danke dir.
Einmal die Frage, was war so die Inspiration für euch, diese Kinderbuchbibliothek, diese schwarze Kinderbibliothek zu eröffnen?
Also es ist so, dass Sheko letztes Jahr, oder ich glaube schon vor 2 Jahren tatsächlich, in Frankreich war für so einen Bildungsaustausch. Und dort ist Sheko auf eine schwarze Kinderbibliothek gestoßen und hat die Idee dadurch dann mit nach Deutschland gebracht. Und dann gab es das Projekt quasi schon seit letztes Jahr Mai, allerdings noch unter anderen Bedingungen, also nicht in eigenen Räumlichkeiten. Und seit diesem Jahr sind wir quasi hier in der Mathildenstraße in eigenen Räumlichkeiten und ja, haben uns so ein bisschen davon inspirieren lassen.
Also die Inspiration kam aus Frankreich, aber wahrscheinlich die Idee, die Motivation, die habt ihr ja an dieses Projekt rangebracht. Was war das für euch beide?
Also zum einen, weil es auf jeden Fall auch in Deutschland verschiedene schwarze Bibliotheken gibt, auch welche, die eine Kinderabteilung haben. Aber eine, die sich so rein auf Kinder- und Jugendliteratur bezieht, gab es so noch nicht, zumindest nicht mit eigenem Standort und mit dem Prinzip, was wir haben. Also dass man nicht nur vorbeikommen, sondern auch ausleihen kann. Und wir fanden, dass das auf jeden Fall fehlt, also nicht nur hier in Bremen, sondern grundsätzlich. Und deswegen haben wir uns dafür entschieden, das Projekt zu starten.
Und ihr seid im Januar, glaube ich, hier eingezogen, oder?
Genau, richtig. Wir sind im Januar eingezogen und haben dann Ende Januar eröffnet.
Und wieso habt ihr euch für die Mathildenstraße entschieden? War das ein Glücksfund oder habt ihr euch bewusst auch fürs Viertel entschieden?
Das war eher ein Glücksfund tatsächlich. Sheko kannte die Vermieterin hier. Und die Räumlichkeiten haben sich einfach perfekt angeboten, weil es eine große Fensterfront gibt, weil es relativ zentral ist. Genau. Und Viertel ist eigentlich ganz guter Standort so an sich. Wir könnten uns auch vorstellen, uns irgendwann zu vergrößern und dann vielleicht einmal wegzuziehen. Aber bisher ist eigentlich ganz gut.
Und wie wird das so angenommen, euer Angebot hier? Also kommen viele Kinder, kommen viele Familien?
Ja, wir haben immer gesagt, es ist am Anfang so eine leichte positive Überforderung gewesen, weil durch super viele mediale Aufmerksamkeit auch sehr viele Menschen auf uns zugekommen sind und das hat uns sehr gefreut. Es sind viele Familien vorbeigekommen, aber auch viele Erwachsene, einfach Interessierte, viele, die im Bildungsbereich arbeiten. Und ja, es wird super gut angenommen. Es ist ein bisschen überfordernd, wie gesagt, weil wir nur zu zweit sind. Aber es zeugt auch irgendwie davon, wie notwendig es eigentlich ist, dadurch, dass so viele Menschen bisher vorbeigekommen sind.
Jetzt mal einfach eine Frage aus Interesse. Wie funktioniert das denn? Ist das jetzt hier für euch beide euer Hauptberuf oder macht ihr das ehrenamtlich?
Also so ein bisschen eine Mischung aus beidem. Wir sind beide eigentlich nicht hauptberuflich hier angestellt, sondern machen das als Privatperson. Und haben in der Förderung, die uns zur Verfügung gestellt wurde, auch so ein kleines Honorar quasi, was wir uns auszahlen können. Aber grundsätzlich machen wir beide eigentlich unterschiedliche Dinge. Sheko macht super viel Veranstaltungsmanagement und Projekte hier in Bremen. Und ich studiere eigentlich noch, deswegen sind wir nicht hauptberuflich hier angestellt, aber könnten uns das vorstellen, auf jeden Fall in Zukunft so zu machen.
Wie würde sich das dann finanzieren? Würdet ihr das über Leihgebühren machen oder wie würde das funktionieren?
Bisher ist es ja so, dass wir vom Senator für Kultur finanziert werden und wir haben jetzt tatsächlich auch mit Gesprächen aus verschiedenen Leuten aus der Politik die Möglichkeit bekommen, das Projekt nochmal vorzustellen und wenn wir Glück haben, wird es halt als feste Institution in Bremen etabliert, sodass wir darüber finanziert werden können und wir sind auch dabei, ein Verein zu werden und dann können wir natürlich auch über Spendengelder uns beispielsweise finanzieren.
Ist denn die Resonanz bisher so, dass ihr glaubt, dass ihr da in die Richtung auch gehen könntet und auch gerne gehen würdet? Also ihr seid jetzt ein halbes Jahr dabei, ne? Vielleicht ist es ein bisschen früh zu fragen, aber ich frage trotzdem mal.
Ja, schon. Also man merkt auf jeden Fall, dass wir viel öfter geöffnet haben könnten, als wir es jetzt tun. Also wir werden oft gefragt, ob man nicht irgendwie andere Öffnungszeiten noch anbieten könnte. Bisher sind wir ja an 2 Vormittagen und an 2 Nachmittagen da. Und es wäre einfach langfristig cool, jetzt irgendwie jeden Tag wirklich aufhaben zu können. Einfach auch, damit Familien nicht nur sich aufs Wochenende konzentrieren, beispielsweise, um vorbeizukommen, sondern auch unter der Woche spontan mal vorbeischauen können. Und genau, das ist so ein Anzeichen dafür, dass wir auf jeden Fall mehr Ressourcen bräuchten, um sowas zu realisieren. Wir hatten jetzt auch öfter schon ErzieherInnen zu Besuch aus dem Paritätischen Bildungswerk oder SozialassistentInnen, die in Ausbildung sind, und die meinten auch, dass sie viel mehr davon bräuchten, dass wir am besten Vorträge halten sollten und öfter mal vorbeikommen sollen. Was auch irgendwie davon zeugt, dass es wichtig ist, was wir hier machen. Aber unter den jetzigen Bedingungen können wir das einfach nicht leisten, zeitlich.
Also es ist dann ja schon so ein bisschen was wie auch ein politischer Raum, stelle ich mir das ein bisschen vor. Ihr seid ja auch die Schwarze Kinderbibliothek, großes S, das ist ja eine politische Eigenbezeichnung. Inwiefern wollt ihr das denn hier auch zu einem politischen Raum für Kinderbildung machen?
Also es ist so, dass wir vor allen Dingen uns als so eine Art Community Space verstehen. Also wir sind nicht nur eine Kinderbibliothek, sondern hier gibt es auch verschiedene Veranstaltungen, Workshops und Lesungen. Und der Raum ist geöffnet für alle. Das ist uns ganz wichtig, dass wir das immer wieder betonen, weil das am Anfang ein paar Irritationsmomente gab. Ob wir jetzt nur zum Beispiel für schwarze Kinder den Raum öffnen, das ist definitiv nicht der Fall. Es ist aber schon so, dass wir als selbst schwarz positionierte Menschen den Raum versuchen, als eine Art Safer Space zu gestalten, weil es eben kaum Räume gibt, in denen Diskriminierung nicht stattfindet. Das ist sozusagen utopisch und das können auch wir nicht gewährleisten. Und trotzdem haben wir den Anspruch, so diskriminierungssensibel wie möglich zu sein. Und deswegen ist das nicht nur eine Kinderbibliothek, sondern irgendwo auch ein Raum für politische Begegnungen, für Austausch, um zu lernen, um sich mit Diversität auseinanderzusetzen, mit der eigenen Biografie und der eigenen Positionierung in der Gesellschaft. Und wir haben halt den Anspruch, dass es nicht erst etwas sein sollte, was Menschen in ihrem Erwachsenenalter tun, sondern dass es eigentlich ein grundsätzlicher Bestandteil von frühkindlicher Bildung sein sollte.
Und es sollte nicht nur etwas sein, womit sich schwarze Menschen oder POC, also People of Color, beschäftigen, sondern auch Menschen, die das eben nicht sind und die sich auch ihrer Positionierung in der Gesellschaft bewusst sein sollten?
Ja, genau. Also auch weiß positionierte Menschen, die jetzt beispielsweise durch diese Positionierung Privilegien genießen, sollten sich damit auseinandersetzen, was es heißt, in einer Gesellschaft unbewusst bevorzugt zu werden. Und das gar nicht irgendwie mit so einem erhobenen Zeigefinger oder dass man irgendwie jemandem Schuld zuweisen möchte, sondern dass es einfach ein Verhandeln von gesellschaftlichen Machtverhältnissen bedeutet und dass sich das Bewusstsein darüber auch irgendwie der erste Schritt sein kann, gewisse Machtverhältnisse umzustürzen oder beziehungsweise gewisse Machtverhältnisse in Frage zu stellen und zu kritisieren.
Und wie ist dann die Resonanz? Also wie ist die Resonanz so? Jetzt kommen hier wahrscheinlich ja Familien aus der näheren Umgebung hierher, manche von denen weiß positioniert, manche von denen POC. Wie ist das so? Also nehmen Sie das alle auch ähnlich gut an?
Schon. Also wir hatten jetzt von Eltern oder von Bezugspersonen von Kindern keine negative Kritik erfahren. Also es ist schon so, dass ich das Gefühl habe, die Menschen, die hierher kommen, finden das Projekt toll und wollen auch Bücher ausleihen und sich informieren. Natürlich gab es auch Kritik an unserem Projekt, das ist irgendwie klar. Ich glaube, das ist irgendwie für alles Politische inhärent, was sich irgendwie mit Rassismus auseinandersetzt. Aber die Resonanz war eigentlich positiv und wir haben auch super viel Zuspruch bekommen und sehr viel Wertschätzung und Anerkennung, was uns natürlich total freut. Und das beste Lob kommt eigentlich immer von den Kindern, wenn die gerne hier sind, wenn die auf Bücher zulaufen und sagen, hey, guck mal, das Kind sieht aus wie ich. Das ist eigentlich immer so das schönste Lob, was wir kriegen können.
Und habt ihr schon richtige, ich sag mal, StammkundInnen, also Kinder?
Ja, tatsächlich. Wir haben eine Mama mit ihrer Tochter, die kommt immer ganz aus, ich glaube, es ist Sieke. Ich glaube, es ist Sieke, ja. Die kommen immer von relativ weiter weg oder weit weg. Und die waren von Anfang an mit dabei. Die kommen regelmäßig, leihen Bücher aus, nehmen an den Workshops teil. Und ja, das finden wir ganz toll, dass die immer den Weg auf sich nehmen, um dabei zu sein.
Richtig schön. Würdest du mir vielleicht mal ein Buch zeigen, was so besonders beliebt ist vielleicht oder eins, das dir besonders gut gefällt?
Ja, kann ich gerne. Also sehr beliebt ist auf jeden Fall Herlauf. Das ist auch relativ bekannt, weil es dazu auch einen Kurzfilm gibt. Und das wird sehr gerne ausgeliehen. Da geht es um Suri, die von ihrem Vater ihre Haare gemacht bekommt, also ein kleines schwarzes Mädchen mit Afrohaar. Und da geht es so um einen positiven Bezug zu dem eigenen Körper und den eigenen Haaren zu bekommen und eine gesunde Vater-Tochter-Beziehung. Das ist sehr beliebt auf jeden Fall. Das Gleiche gilt auch für Sulve beispielsweise. Sulve ist ein kleines schwarzes Mädchen, was nicht im Reinen ist mit der eigenen Haut oder mit der eigenen Hautfarbe. Und genau, das wird so ein bisschen in dem Buch verhandelt. Da geht es auch um Schwarzsein in verschiedenen Kategorien sozusagen, also um Colorism. Und Lucias Leuchten ist eins meiner Lieblingsbücher tatsächlich. Da geht es um ein kleines Mädchen, was mit einem Leuchten geboren wird und was sie total toll findet, bis sie zur Schule kommt und Kinder das irgendwie in Frage stellen, ob sie denn eine Superheldin sei und sie könne ja gar nichts. Und dann wird ihr Leuchten immer kleiner und kleiner. Und darin steckt so eine Empowerment-Geschichte, dass man sich halt nicht von Leuten sagen soll, dass man nicht wertvoll sei. Genau, das finde ich ganz schön.
Also ich habe jetzt hier schon, ich gucke jetzt hier so ein bisschen rum und ich habe das Gefühl, die ganzen ProtagonistInnen in diesen Büchern sind ja auch total, also es geht um jemand, der vielleicht ein bisschen traurig ist, weil das vielleicht mit den Haaren nicht klappt oder weil es um Colorism geht und man sich nicht gut genug fühlt. Nach was für Kriterien sucht ihr eure Bücher aus?
Das ist unterschiedlich. Also dadurch, dass wir die schwarze Kinderbibliothek sind, legen wir natürlich den Fokus auf Geschichten, wo schwarze Kinder und Jugendliche die ProtagonistInnen sind. Aber wie schwarz sein verhandelt wird, ist relativ unterschiedlich. Also mal ist es ein Thema und wird auch problematisiert und mal wird es überhaupt nicht benannt. Und das ist uns irgendwie wichtig gewesen, dass es halt Bücher gibt, die sich mit Schwarzsein auseinandersetzen, kritisch auseinandersetzen, muss man sagen, und dann wieder Bücher gibt, wo es eigentlich nur um die bloße Repräsentation auf so einer Bildebene geht. Wir haben ein Buch, ich weiß gerade nicht, ob es da ist, das heißt Ein Tag im Schnee. Da ist ein kleiner schwarzer Junge, der einen Tag im Schnee verbringt und spielt und sich so ein bisschen Schnee in die Hosentaschen packt, weil er hofft, dass er am nächsten Tag noch da ist.
Schlechte Idee.
Ja, ganz schlechte Idee, aber unheimlich süße Geschichte. Und da wird es überhaupt nicht benannt, dass Peter ein schwarzer Junge ist, sondern da geht es halt um eine kindliche Erfahrung, die vielleicht viele Kinder kennen oder mit denen sie was anfangen können. Und das war uns irgendwie wichtig, dass wir da eine Vielfalt abbilden. Aber nicht nur auf das Thema Hautfarbe oder auf das Thema Herkunft bezogen, sondern halt auch Geschlechtsidentität, Religionszugehörigkeit, Familie ist ein ganz wichtiger Punkt. Und natürlich auch eine Vielfalt in der Sprache. Also wir haben bisher leider nur Deutsch und Englisch, aber wünschen uns langfristig auch mehrere Sprachen abbilden zu können und jetzt irgendwie nicht nur eurozentristisch, sondern auch afrikanische Sprachen zu vertreten. Genau, und noch ein Kriterium ist halt auch zu gucken, wer die Bücher geschrieben hat. Also sind das auch beispielsweise BIPOC-AutorInnen, die die Kinderbücher geschrieben haben oder auch Menschen mit aufzunehmen, die jetzt im Self-Publishing sind und jetzt nicht in einem großen Verlag arbeiten, sondern vielleicht bekannter werden wollen als AutorInnen. Also auch da die Diversität und Repräsentation quasi mitzudenken.
Ich glaube, dass sich viele Menschen fragen, also es gibt ja schon Bücher, wo schwarz positionierte Kinder, POC-Kinder auch drin vorkommen. Ich denke jetzt einfach mal ganz plump an Jim Knopf. Mhm. Was ist der grundlegende Unterschied, meinst du, wenn zu den Büchern, die ihr hier habt?
Also das Buch von Michael Ende ist das schon relativ alt. Und ich glaube, Jim Knopf war somit die erste schwarze Kinderperson, also Person oder das erste schwarze Kind, in einer Kinderbuchgeschichte von einem weißen Mann geschrieben, relativ bekannt. Und das Problem dabei ist, dass es natürlich irgendwie schon auf der Bildebene eine Repräsentation von Schwarzsein gibt, aber das Narrativ dahinter ist halt nicht mehr zeitgemäß. Also auch da werden Themen verhandelt, die man so heute nicht mehr erzählen würde. Oder die Geschichte hat auch nicht insofern was Empowerndes, weil Jim Knopf immer als sehr fremd dargestellt wird. Und diese Fremdzuschreibung ist etwas, was wir nicht für richtig halten. Also
wenn Schwarzsein immer nur in dem Kontext von Anderssein erzählt wird, dann bekommen die Kinder, die das lesen oder die das vorgelesen bekommen, das Gefühl, ich bin fremd, ich bin anders, ich komme nicht von hier, ich gehöre nicht dazu. Und das ist ein Narrativ, was wir nicht sinnvoll finden, weil das nicht empowernd ist. Und es hat sich aber zum Beispiel seitdem eine Menge getan. Also der Kinderbuchmarkt hat sich extrem gewandelt. Es ist immer noch ausbaufähig. Es gibt auch immer noch total grottige Kinderbücher, kann ich echt so sagen, die sehr schlimme Dinge reproduzieren. Manchmal gar nicht mit einer bösen Absicht, sondern eher aus einer Unwissenheit wahrscheinlich heraus. Aber genau, also seit Jim Knopf hat sich eine Menge getan und wir sind froh, dass es solche Bücher vielleicht mal als Anfang gab, aber dass die jetzt nicht unbedingt mehr weitergelesen werden.
Also es ist nicht das, was ihr als wirklich repräsentativ oder als Repräsentation sehen würdet. Wie ist es denn, der Kinderbuchmarkt, du hast es gerade angesprochen, der hat sich schon so ein bisschen verändert. Ich habe irgendwie immer noch das Gefühl, dass der in Deutschland so ein kleines bisschen hinterherhinkt im Vergleich zu anderen Ländern. Wie ist da deine Einschätzung?
Ja, schon. Also wenn man mal so guckt, wir haben auch super viele Bücher gefunden, die es aber nur auf Englisch gibt und die noch nicht übersetzt worden sind. Und das Buch beispielsweise hier, Amazing Grace, das kenne ich noch aus meiner eigenen Kindheit. Das ist jetzt, weiß ich nicht, knapp 25 Jahre alt. Das gab es dann irgendwann auf deutscher Übersetzung. War für seine Zeit relativ fortschrittlich, ist es auch heute noch. Da geht es um ein kleines schwarzes Mädchen, was im Schultheater gerne Peter Pan spielen möchte, aber dem gesagt wird, sie können nicht Peter Pan spielen, weil sie schwarz ist und ein Mädchen. Aber sie macht es am Ende dann doch. Und genau, also es hat sich eine Menge getan auf dem deutschen Kinderbuchmarkt, aber auch da muss man, glaube ich, betonen, es ist halt ein Markt. Und da wird schon, glaube ich, auch so ein bisschen darauf geguckt, was verkauft sich sehr gut. Also momentan ist, glaube ich, so Climate Fiction, Umweltschutz, Klimaschutz, Klimaaktivismus ist ein sehr wichtiges Thema und ein sehr beliebtes Thema. Es geht super viel um Bienen oder um Nachhaltigkeit. Und Diversität ist meines Erachtens manchmal immer noch so ein Randthema. Es gibt auch super viele Bücher, die wir haben, die beispielsweise bei spezifischen Verlagen verlegt werden, die sich auf Diversität beziehen oder die sich darauf spezialisiert haben, aber die sind dann auch relativ teuer. Was auch so ein Anspruch von uns ist, dass wir sagen, okay, wir stellen Bücher zur Verfügung, die sich vielleicht nicht alle Familien gleich kaufen können. Und genau, das hat sich schon eine Menge getan, aber es ist definitiv noch ausbaufähig.
Aber auf der anderen Seite ist es ja allerspätestens seit Black Lives Matter vor ein paar Jahren jetzt auch ein Thema, was vielen Menschen bewusst ist. Also dass wir viel mehr über Diversität reden müssen, dass wir viel mehr über Repräsentation nachdenken müssen, wie das funktioniert in unseren Büchern, in unseren Kinderbüchern. Ja, genau. Aber mit den Übersetzungen, da hapert es manchmal noch.
Genau. Also es gibt, glaube ich, immer noch super viele Bücher, die nicht übersetzt werden. Und auch nicht, also das ist so ein bisschen kritisch, weil nicht jedes Buch, was meint, divers zu sein oder was meint, ein Thema von Marginalisierung aufzugreifen, macht es auch wirklich sinnvoll. Also natürlich gibt es auch Bücher, die das total schlecht umsetzen und die Ressentiments reproduzieren, die man eigentlich ja gerade nicht in Büchern haben möchte. Wir haben tatsächlich eine Bücherkiste mit Büchern, die wir komplett aussortiert haben, weil sie unserem Anspruch nicht genügen, also weil sie irgendwie was dann doch Rassistisches vielleicht beinhalten, sei es auf der sprachlichen Ebene oder auf der Bildebene. Und man kann es schon in einer Tradition lesen, zu sagen, es hat sich eine Menge getan. Aber wenn man sich jetzt Black Lives Matter anguckt vor 3 Jahren, hat sich so ein Mühe meines Erachtens getan, aber nicht genug. Wenn man sich vor allen Dingen vor Augen führt, dass rassismuskritische Forschung und Empowerment-Strategien und sowas, dass das eigentlich schon Jahrzehnte alt ist und längst überfällig ist. Und dann hat sich so ein bisschen was, glaube ich, in der Dominanzgesellschaft gedreht, aber nicht genug.
Jetzt ohne die Titel zu nennen, können wir uns einmal die Bücher angucken und du kannst mir vielleicht einmal erzählen, was du genau damit meinst, dass was reproduziert wird. Ist das in Ordnung oder ist das?
Ja.
Woher hattet ihr die Bücher?
Die wurden uns teilweise geschenkt. Eigentlich mit einer total lieben Absicht, dessen bin ich mir sicher, uns unterstützen zu wollen, aber sie sind teilweise schon sehr alt und genau, haben dadurch jetzt nicht so den zeitgemäßen Anspruch. Also bei dem Buch beispielsweise bekomme ich so klare Missionierungs-Vibes irgendwie, so aus der Kolonialzeit.
Allein vom Bild her schon, ne? Also es stehen drei Leute da und musizieren und genau. Einer darf den Ton angeben und die anderen beiden dürfen mitsingen und man kann sich denken, wer ist.
Ja, richtig. Und oder auch das hier, ne? Also das ist eine, also da sieht man jetzt irgendwie eine Person, die sehr stereotyp dargestellt wird und das soll, glaube ich, auch ein sehr stereotypes Bild von Afrika vermitteln, was nicht zeitgemäß ist. Also Menschen leben nicht mehr in Baströckchen und Lehmhütten. Und das sind halt Bücher, die wir nicht je haben wollen. Das sind auch Bücher, die glaube ich, einfach keinen Mehrwert mehr haben. Also vielleicht noch für so eine Archivarbeit, um was Historisches irgendwie aufzuzeigen. Mhm. Aber die haben nichts in der Kinderbibliothek verloren.
Ich denke da jetzt auch so ein bisschen an diese Debatte rund um die Kinderbücher, wo ein paar Wörter oder ein paar Passagen geändert werden wollen. Ja. Wie stehst du dazu? Also findest du auch, das sollte so passieren? Oder findest du, das sind einfach Zeitdokumente, was ja das andere Argument ist? Mhm.
Ah, das ist eine super schwierige Debatte. Also die wurde ja, glaube ich, 2013 wurde das ziemlich krass angestoßen. Was macht man mit den ganzen Büchern von Astrid Lindgren, von Ottfried Preußen und so weiter, wo rassistische Sprache, aber auch rassistische Narrative irgendwie reproduziert werden? Und ich glaube, das Spannendste an der Debatte ist zu erkennen, dass sehr viele Menschen, die damit aufgewachsen sind, sehr emotional reagieren und sagen, hey, das ist eine Heldin meiner Kindheit gewesen, Pippi Langstrumpf, und das war nun mal damals in der Zeit so, das könnte man ja heute irgendwie nochmal anders framen, aber eigentlich ist es ja voll die starke Mädchenfigur gewesen, das stimmt ja auch alles. Aber daran erkennt man ja auch, was für einen großen Einfluss Kinder- und Jugendbücher auf unser Weltbild haben. Und wenn Menschen, die damit aufgewachsen sind, das so vehement verteidigen, zeigt es ja eigentlich nur, wie wichtig es ist, schon von klein auf beispielsweise vorurteilsbewusste Literatur zu lesen oder vorgelesen zu bekommen. Und meine Haltung dazu ist ein bisschen ambivalent. Also ich komme aus der Germanistik, ich verstehe irgendwie, wie wichtig so eine literarische oder so ein literarischer Blick auf irgendwie kinderliterarische Geschichte ist. Und zeitgleich bin ich der Meinung, dass man aber, also es gibt so viele tolle neue Bücher, man muss nicht unbedingt noch die Pippi Langstrumpf-Bücher vorlesen, weil da hat man das N-Wort durch Südseekönig ausgetauscht, aber es bleibt ja trotzdem noch ein kolonialrassistisches Narrativ von einem weißen Mann, der irgendwie indigene Völker beherrscht. Und da frage ich mich, wo hat da eigentlich ein Wandel stattgefunden? Deswegen würde ich behaupten, müsste man es jetzt nicht unbedingt mehr vorlesen, weil, wie unsere Bücher zeigen, es gibt ganz viele tolle neue Geschichten. Und zeitgleich kann ich verstehen, dass das Menschen irgendwie emotional berührt und sie dann Bezug zu haben und man Pippi Langstrumpf ja lassen muss, dass sie auf jeden Fall eine emanzipatorische Mädchenfigur war für ihre damalige Zeit. Genau.
Aber nur weil sie einen Checkmark hat bei emanzipatorische Figur oder bei einer sehr starken jungen Mädchenfigur, heißt es ja nicht unbedingt, ne, dass sie auch alles andere abdeckt. Das muss sie ja vielleicht auch einfach nicht.
Genau. Und die Frage ist auch, wem wir so als LeserInnen uns dann vorstellen. Ne? Also was macht das mit einem Kind, wenn ich das N-Wort vorlese, was von Rassismus betroffen ist? Das ist nicht schön, das ist gewaltvoll. Und ich weiß nicht, ob das dann wirklich irgendwie über den Gefühlen des Kindes stehen sollte, weil man jetzt sagt, das hat irgendwie eine historische Bedeutung, dass es dieses Buch gab. Und wir haben beispielsweise auch ein Buch, da waren wir uns auch uneinig, was sollen wir jetzt damit machen. Das wurde tatsächlich von einer schwarzen Autorin geschrieben. Da geht es um Diskriminierung und da wurden rassistische Worte reproduziert. Und wir wussten nicht, okay, soll man das Buch jetzt behalten und irgendwie den Eltern, die das ausleihen, das vorher sagen, dass wenn sie sich das Buch ausleihen, dass es zu dieser Reproduktion kommt und dass sie mit ihren Kindern, wenn, dann darüber sprechen sollen. Wir haben uns dafür entschieden, das Wort zu überkleben, einfach damit es auch physisch nicht mehr da ist und sozusagen den Vorlesenden die Wahl zu lassen, ob sie es vorlesen wollen oder nicht. Oder auch, um damit dann mit den Kindern ins Gespräch zu kommen, weil die sehen ja teilweise, dass da was überklebt ist und könnten dann mal fragen, hey, was steht da denn eigentlich? Und dann könnte man, ohne das Wort zu reproduzieren, sagen, hey, da steht was Diskriminierendes, das möchte ich nicht vorlesen. Aber da und darum geht es in der Geschichte und vielleicht ist das ein Mittelweg. Aber so ganz glücklich bin ich mit der Lösung ehrlich gesagt nicht.
Man hat dann eben diese Auslassung mehr thematisiert, als sie einfach nur nicht zu lesen. Also weil Kinder ja manchmal auch, also den Text ja gar nicht mitlesen. Ist das so ein bisschen dann auch die Idee wahrscheinlich, ne, bei euch gewesen?
Genau. Und vor allen Dingen, weil, also Kinderbücher werden, glaube ich, auch super gerne verschenkt. aber meistens vorher nicht gelesen. Und da wird dann halt nach Cover gegangen oder irgendwie, ah, es geht um Ritter und ich schenke das meinem Neffen, der steht voll auf Ritter. Ich glaube, dass das ganz oft so passiert, aber ich glaube, dass so ein Kinderbuch schon irgendwie vorher kritisch beäugt werden sollte, bevor man es Kindern schenkt oder vorliest. Und vielleicht ist so ein Überkleben so ein Anreiz, um darüber zu sprechen und vielleicht auch eine bewusstere Vorlesesituation zu schaffen, weil es, glaube ich, oft was ist, was man abends macht, vorm Zu-Bett-Gehen oder, keine Ahnung, um irgendwie runterzukommen. Aber sich dessen auch trotzdem bewusst sein, dass es irgendwie ein Weltbild von Kindern formt, was sie dort vorgelesen bekommen. Und dass ja auch oft Themen sind, die sie in ihrer Lebensrealität abbilden. Das sollte, glaube ich, nicht einfach so geschehen, würde ich sagen. Aber ich kann auch verstehen, dass es nicht immer einfach ist, sich damit auseinanderzusetzen. Das Ding ist, dass es natürlich für jedes Buch eine Altersempfehlung gibt, aber die nicht ja immer unbedingt zutreffend ist. Und man sich, glaube ich, deswegen auch bewusst sein muss, über was spreche ich da eigentlich mit meinem Kind. Also wir bekommen oft die Frage, ab welchem Alter es denn sinnvoll ist, mit Kindern über Rassismus zu sprechen. Und da würde ich behaupten, dass das sehr individuell von dem Kind also davon abhängig ist. Und zeitgleich würde ich behaupten, dass es ja gar nicht so spezifisch um Rassismus als dieses strukturelle Problem gehen muss, sondern eher um so Themen, die damit verknüpft sind und die unser zwischenmenschliches Leben ausmachen. Also was ist Gerechtigkeit, was ist Verletzen von Menschen, was ist zu jemandem nett sein, der das erfährt, was ist Solidarität. Von daher würde ich behaupten, dass man sowas immer irgendwie in eine Erziehungssituation einbinden muss, wenn man das so sagen kann. Und dass es da irgendwie kein zu jung gibt, sondern dass man sich eher die Frage stellen muss, wie möchte ich darüber sprechen, ohne dass ich jetzt so spezifisch in der Geschichte gehe oder jetzt irgendwie Rassismus als politisches Konstrukt versuchen muss zu erklären, sondern mir einfach vor Augen führe, was möchte ich mit meinen Kindern an Werten und Normen besprechen, was möchte ich ihnen beibringen.
Wir haben jetzt das vorhin so ein ganz kleines bisschen, so marginal nur, sind wir dran vorbeigeschrappt. Aber was ist so euer Langziel? Jetzt habt ihr diese wunderbare Kinderbibliothek. Findest du, dass auch wenn jetzt sich, ich sag mal, der Kinderbuchmarkt verändert und es werden viel mehr diverse Bücher auf den Markt kommen und die werden dann auch in den Bibliotheken da sein, dass es trotzdem weiterhin so einen Ort geben sollte, der wirklich nur das ist?
Ja, schon. Also wir wurden auch oft gefragt, warum wir nicht Teil der Stadtbibliothek sind. Und wir arbeiten mit der Stadtbibliothek zusammen. Also man kennt sich, man ist im Austausch und wir wurden auch von denen unterstützt und beglückwünscht am Anfang. Genau, bei uns es war einfach wichtig, so einen selbstverwalteten Raum zu haben. Also auch auf so einer ganz strukturellen Ebene, dass wir halt einfach ja momentan nicht für die Stadtbibliothek arbeiten können, sondern das eher so als Privatprojekt initiiert haben. Aber es irgendwie auch wichtig ist, also wirklich physisch im Stadtraum so einen Raum einzunehmen und einen Standort zu haben und damit auch so ein bisschen Berechtigung vielleicht zu erfahren. Weil ich glaube, dass Schwarzsein oder generell marginalisiert sein auch bedeutet, ganz oft unsichtbar gemacht zu werden in der Gesellschaft. Und einen Ort zu haben, wo Menschen hinkommen können, an dem sie sich sicher fühlen, wo sie andere Eltern treffen oder andere Bezugspersonen treffen können, wo Kinder Freundschaften schließen können, das ist irgendwie total wichtig. Ich glaube, von solchen Orten kann es gar nicht genug geben. Deswegen wäre es langfristig auf jeden Fall schön, wenn wir einen Ort behalten können. Und es wäre nicht wirklich denkbar, jetzt irgendwie das Projekt einfach aufzugeben und zu sagen, gut, dann müssen wir was, Mobiles oder so draus machen. Das wäre natürlich eine Idee, aber es ist eigentlich schon schön, diesen Ort auch als physischen Ort zu haben.
Das ist ein sehr schönes Schlusswort, finde ich.
Danke.
Danke dir für das Gespräch.
Ja, sehr gern.
Das war Literaturhaus Bremen, der Podcast.